Eine Normandie-Rundreise zu Küche und Kultur. Ein Beitrag von 280 Countries. Diese Fahrt durch die Normandie führt an die Alabasterküste, ins Küstenstädtchen Honfleur, an den Omaha Beach, zu den Abteien Mont-Saint-Michel und Jumièges, nach Bayonne, Lisieux und Rouen und in den Garten von Claude Monet. Eine Likörfabrik, eine Ziegenfarm, eine Calvados-Brennerei, ein bunter Markt und ein Austernrestaurant liegen auf dem Weg. Ich war mit einer Gruppe Reiseverkehrskaufleuten auf einer kombinierten Flug- und Busreise unterwegs. Anreise in die Normandie. Erster Tag, Paris-Rouen, 138 Kilometer. Die Anreise von München nach Frankreich erfolgte am Nachmittag mit dem Flugzeug. Anschließend bringt ein Bus unsere Reisegruppe vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Rouen zu einem Hotel am rechten Ufer der Seine. Beim späten Abendessen lerne ich die Teilnehmer, Reiseverkehrskaufleute aus Südbayern, näher kennen. Es ist eine zünftige Gesellschaft. Die Abteiruine von Jumièges an der Seine. Zweiter Tag, 263 Kilometer. Nach dem Frühstück geht es mit dem komfortablen Reisebus entlang dreier Flussschleifen im unteren Tal der Seine zur mächtigen Ruine der Abtei von Jumièges. Das Kloster wurde schon Mitte des 7. Jahrhunderts vom heiligen Philibert gegründet, nachdem der Frankenkönig Chlodwig II. Dafür Grund zur Verfügung gestellt hatte. Im Jahr 788 wurde der von Karl dem Großen abgesetzte Tassilo III., Herzog von Bayern, und einer seiner Söhne für mehrere Jahre in dieser Abtei verbannt. 841 wurde das Kloster von den Wikingern niedergebrannt, danach wieder aufgebaut und 945 erneut zerstört, als dringend Baumaterial für die Befestigung von Rouen benötigt wurde. Die heute als Ruine erhaltene große Abteikirche stammt aus dem 11. Jahrhundert und war im Jahr 1067 vom Erzbischof von Rouen in Anwesenheit von Wilhelm dem Eroberer eingeweiht worden. Wir setzen unsere Fahrt über das flache Kreideplateau des Pays de Caux fort, begleitet von Feldern, niedrigen Wäldern und Gehölzen. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Fécamp an der Küste des Ärmelkanals. Die Ortschaft entstand rund um ein Frauenkloster aus dem 7. Jahrhundert. Eine pappig süße Kostprobe. Das Rezept des Kräuter- und Gewürzlikörs Benediktin stammt aus der Klosterbibliothek. Der Unternehmer Alexandre Legrand ließ die heutige Produktionsstätte, das Palais Benediktin, um das Jahr 1898 bauen. Das Gebäude beherbergt zudem den Firmensitz und ein Kunstmuseum. Wir sind zu einer Kostprobe in diesem eklezistischen Palast eingeladen. Der Likör hat einen hohen Alkoholgehalt von über 36% und einen hohen Zuckeranteil. Er ist eine der Zutaten für den Cocktail Singapur Sling. Beide Getränke sind für mich viel zu süß. An der Alabasterküste. In einem Taleinschnitt dieser Steilküste liegt Etretat, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom traditionellen Fischerdorf zum Badeort wandelte. Wir unternehmen einen Strandspaziergang zu den beiden beliebtesten Sehenswürdigkeiten dieser Kreideküste, den Felstoren Falaise d'Aval und Manneport. Die Falaise d'Aval ist 75 Meter hoch und gleicht einem Elefantenrüssel. Vorgelagert ist die Felsnadel Legy aus härterem Kalkstein. Größer ist das Felstor Manneport. Es wurde auf mehreren Ölgemälden von Claude Monet dargestellt. Der schmackhafte Ziegenkäse der Normandie. Oberhalb der Steilküste liegt die Fromagerie Le Vilain, unser nächstes Ziel. Im Gutshaus lebt Bernard, der Herr der Ziegen. Auf dem Gelände steht ein alter Taubenturm aus rotem Ziegelstein, Stallungen für die Ziegen, eine Produktionshalle und eine Verkaufsstätte mit einer Probierstube unter dem Dach. Neben frischen und gelagerten Ziegenkäse gibt es das Ziegeneis Le Cabrice, Schokolade aus Ziegenmilch und Ziegenkitzterrine mit Calvados. Wir besichtigen die ganze Farm und sind danach zu einer Verkostung der Produkte eingeladen. Dazu gibt es Cidre Fermier traditionell, den guten normannischen Apfelwein und Baguette und Pain Boulé. Le Havre, größter Atlantikhafen Frankreichs. Wir passieren Le Havre, das nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Die farbige Betonarchitektur des Architekten Auguste Perret steht unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Die an der Mündung in den Ärmelkanal 5 Kilometer breite Seine überqueren wir auf der längsten Schrägseilbrücke Europas, der Brücke der Normandie. Sie ist 203 Meter hoch und hat eine Spannweite von 856 Metern. Honfleur, beliebtes Motiv der Impressionisten. Südlich liegt Honfleur an der Côte Fleurie mit seinem ehemals befestigten alten Hafen. Reste der Wehranlage aus dem 17. Jahrhundert stehen am Hafenausgang zum Fluss La Morelle, der einen Kilometer weiter nördlich in den Ärmelkanal mündet. Die Hafenbecken sind von historischen bis zu 6 Stockwerken hohen Handelshäusern umgeben. 2 Kirchen sind noch zu erwähnen, das ehemalige Gotteshaus Saint-Étienne, das heute das Schifffahrtsmuseum beherbergt, und Saint-Catherine mit ihrem freistehenden spitzen Turm. Die Kirche besteht aus 2 parallelen Kirchenschiffen, die beide mit einer aus dem Schiffsbau entlehnten Dachkonstruktion versehen sind. Das malerische Honfleur war ein früher Anziehungspunkt für Impressionisten wie Cézanne, Monet, Courbet, Sisley, Pissarro und Renoir. Auch heute noch stehen Maler am Vieux Bassin und es werden im Ort Ausstellungen zeitgenössischer Künstler organisiert. Wir lassen den mondänen Badeort Deauville rechts liegen und erreichen nach einer guten Stundenfahrt Bayeux, wo wir im Novotel übernachten. Bayeux, der berühmte Wandteppich mit Wilhelm dem Eroberer. 3. Tag, 299 Kilometer. Nach dem Frühstück bummeln wir zunächst durch die mittelalterlichen Gassen der Stadt und besichtigen die Kathedrale. Die Krypta stammt noch aus vorromanischer Zeit. Die normannische Bischofskirche wurde am 14. Juli 1077 durch Odo von Bayeux geweiht, einem Halbbruder Wilhelm des Eroberers. Gleichzeitig war auch der berühmte Wandteppich von Bayeux fertiggestellt, der bis 1793 in der später gotisierten Kathedrale verwahrt und zur Erinnerung an die normannische Unterwerfung Englands jährlich öffentlich ausgestellt wurde. Heute ist der knapp 70 Meter lange und nur 50 Zentimeter breite Teppich in einem eigenen Museum zu sehen. Er zeigt die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer im Jahr 1066 in 58 handgestickten Szenen, die in der Darstellung der Überfahrt und der Schlacht von Hastings gipfeln. Der Teppich gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bayeux ist heute noch bekannt für seine Stickereien und für die Handwerkskunst der Spitzen- und Porzellanmanufaktur. D-Day am Omaha und Utah Beach in der Normandie. Wir fahren mit unserem Reisebus weiter ans nahe Meer. Am Omaha Beach landeten am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, während des Zweiten Weltkriegs US-amerikanische Truppen an der Küste der Normandie. Am Strand und im Wasser sind noch Reste der Pontons, die als Landehilfen dienten, zu sehen. Westlich schließt sich Utah Beach an. Die Bucht von Mont-Saint-Michel. Die Fahrt geht weiter durch eine grüne Landschaft, die von Weiden, Hecken und Buschwerk geprägt ist. Über Saint-Lô und Offranchet zur Bucht von Mont-Saint-Michel. In der Bucht, die zum Atlantik gehört, gibt es den größten Gezeitenunterschied Europas. Zwischen dem höchsten und niedrigsten Wasserstand liegen bis zu 14 Metern. Die Flut setzt vehement ein. Victor Hugo sprach gar von Fluten mit der Schnelligkeit eines galoppierenden Pferdes. Feine Austern aus Consal. Am westlichen Ende der Bucht gibt es ausgedehnte Austernbänke vor dem Fischerort Consal, der schon zur Bretagne gehört. Unsere Mittagspause machen wir im Restaurant Le Relais du Roi an der Zufahrtsstraße zum Mont Saint-Michel. Es werden reichlich frische Austern aufgetischt, dazu gibt es einen Muscadet von der Loire. Der Mont Saint-Michel, Wunder des Abendlands und UNESCO-Weltkulturerbe. Die Ursprünge des Mont Saint-Michel gehen auf das Jahr 708 zurück. Der Erzengel Michael war dem Bischof Aubert von Offranchet dreimal erschienen und hatte ihn aufgefordert, eine Kapelle auf diesem Felsen zu bauen. Die Legende besagt weiter, als nach dem dritten Mal immer noch nichts geschah, wurde der Engel ungnädig und brannte dem Bischof mit seinem Finger ein Loch in den Schädel. Daraufhin begann der Geistliche unverzüglich mit dem Bau eines ersten Gotteshauses auf der kleinen, 95 Meter hohen Insel. Ein durchbohrter Schädel befindet sich heute als Reliquie in der Kirche Saint-Gervais in Avranches. Die Kapelle auf dem Mont Saint-Michel wurde nach 933 durch eine Kirche im vorromanischen Stil ersetzt. 966 erfolgte dann die Klostergründung durch die Benediktiner. Ab 1017 begann der Bau der zentralen Klosteranlage und einer Abteikirche im romanisch-normannischen Stil. Nachdem der französische König Philipp II. Auguste die Normandie erobert hatte, finanzierte er den weiteren Ausbau mit dem Gebäudeensemble La Merveille im gotischen Stil. Dies war eines der schwierigsten und kostspieligsten Bauvorhaben des gesamten europäischen Mittelalters. Nach der Französischen Revolution wurde die Abtei in ein Gefängnis umgewandelt, das ursprünglich für Regimegegner aus den Reihen des Klerus gedacht war und später auch andere politische Häftlinge aufnahm, insgesamt mehr als 15.000 Menschen. Heute wird der Mont Saint-Michel jährlich von mehr als 3 Millionen Touristen besucht. Nach der Besichtigung der Abtei geht es für uns weiter nach Caen, wo wir im Novotel übernachten. Dritter Tag, 166 Kilometer. Nach dem Frühstück starten wir dem Weltfriedensmuseum Mémorial de Caen, das sich neben der Befreiung von der deutschen Besatzung auch den Geschehnissen des Ersten Weltkriegs und dem Mauerfall widmet, einen Besuch ab. In der Calvados-Brennerei Boulard, 60 Kilometer östlich von Caen, besichtigen wir im Ort Pont-l'Évêque das seit 1825 bestehende Familienunternehmen Boulard, das sich mit der Destillation des Apfelschnaps Calvados beschäftigt. Das Destillat lagert in den Kellern der Boulards bis zu 40 Jahre in französischen Eichenfässern. Nach einem normannischen Mittagessen im Ort geht es weiter ins nahe Lisieux, zweitgrößte Wallfahrtskirche Frankreichs. Nach der Heiligsprechung der Therese von Lisieux im Jahr 1925 wurde beschlossen, eine ihr geweihte Kirche in ihrer Heimatstadt zu errichten. Die mit Mosaiken geschmückte Krypta war 1932, die 95 Meter hohe Basilika im neobyzantinischen Stil erst 1954 fertiggestellt. Sie fasst bis zu 4000 Personen und ist eine der größten Kirchen, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Sie wird jährlich von über 2 Millionen Menschen besucht. Jetzt sind es nur noch knapp 100 Kilometer zurück nach Rouen. Wir checken diesmal im Hotel Mercure am Champ de Mars ein. Wir haben heute Nachmittag noch Zeit für einen Bummel durch die Altstadtgassen und zum Marché Saint-Marc. Rouen, altes Siedlungsgebiet und Herz der Normandie. Ab der Jungsteinzeit war das Gebiet von Rouen bereits besiedelt. Es gibt Funde von Megalithgräbern und in der Römerzeit gab es in Rotomagnus ein Amphitheater. Der dritte Bischof von Rouen war Avitianus, der im Jahr 314 nachweislich am Konzil von Arles teilnahm. Zu ihrem heutigen Namen kam die Normandie im Mittelalter als Siedlungsgebiet der Normannen, die sich als Volksstamm aus einheimischen Bewohnern und hinzugekommenen Wikinger gebildet hatten. Der Wikingerfürst Rollo bekam das Gebiet um Rouen vom König der Westfranken als Lehen. Das neu entstandene Herzogtum gewann neue Gebiete hinzu bis zur heutigen Ausdehnung der Normandie. Mit der Eroberung Englands im Jahr 1066 wurden die normannischen Herzöge gleichzeitig Könige von England. 1204 eroberte der französische König Philipp II. Auguste Rouen. Während des Hundertjährigen Krieges war die Stadt von 1446 bis 1360 und nochmals von 1415 bis 1449 von englischen Truppen besetzt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war Rouen zu einem wichtigen Hafen im Handel mit Brasilien geworden und die Stadt wurde sehr wohlhabend. Im Zweiten Weltkrieg stand Rouen vom 9. Juni 1940 bis zum 15. August 1944 unter deutscher Besatzung und war dem Bombardement der alliierten Luftstreitkräfte ausgesetzt, das vor allem die Seinbrücken, den Bahnhof und das Viertel südlich der Kathedrale traf. Dennoch sind heute noch an die 2000 Fachwerkhäuser aus der Zeit des Spätmittelalters erhalten. Ein Bummel durch die östliche Altstadt, Wegstrecke 1500 Meter. Wir verlassen das Hotel durch den Hinterausgang, queren die Esplanade des Champs de Mars und blicken auf das Gebäude der Région Normandie und auf die Finanzbehörde des Departements. Dahinter läuft die hübsche Rue Martinville, an deren Ende der einzigartige Etre Saint-Maclou liegt. Der vor der Kirche Saint-Maclou liegende Pestfriedhof aus dem 14. Jahrhundert wurde nach einer weiteren Pestepidemie in den Jahren 1526 bis 1533 mit einem dreiflügeligen Kreuzgang umgeben, auf dessen Dachböden die Gebeine der vielen Toten gelagert wurden. Ein vierter Flügel, ebenfalls in Fachwerkbauweise, wurde 1651 hinzugefügt. Für ihn war eine andere Verwendung vorgesehen, hier wurde eine Schule für arme Kinder untergebracht. Auf dem Rückweg kommen wir am Marché Saint-Marc vorbei, der heute bis 18 Uhr geöffnet ist. Neben den Gemüse- und Obstständen interessieren wir uns für die Käsetheke mit dem berühmtesten Produkt der Normandie, dem Camembert, und der köstlichen gesalzenen Butter. Natürlich gibt es auch Käse aus anderen Regionen Frankreichs, wie aus Savoyen und der Auvergne. Ebenso interessant ist der Fischstand mit Meeresfischen an der nahen Küste wie Rot- und Seezunge, Drachenkopf, Makrelen und Krevetten sowie Forellen aus den klaren Bächen der Normandie. Die gotische Kathedrale von Rouen. Fünfter Tag, 172 Kilometer. Schon von weitem zieht die Kathedrale mit ihren drei Türmen aus drei Jahrhunderten die Blicke auf sich. Hier wurden die Herzöge der Normandie gekrönt, hier liegen sie begraben und auch das Herz von Richard Löwenherz ruht hier in einem prächtigen Sarkophag. Der St. Romanus-Turm ist Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden, seine obere Hälfte wurde aber erst später aufgesetzt. Um 1180 gab der Erzbischof dann den Auftrag, die alte romanische Kathedrale durch einen Neubau im frühgotischen Stil zu ersetzen. Gut 50 Jahre später war die neue Kathedrale vollendet. Ab dem Jahr 1370 begann man mit dem Ausbau der Westfassade, geschmückt mit zahllosen Statuen. Später entstand gleich daneben der 75 Meter hohe, sechsgeschossige Butterturm im Flamboyant-Stil. Durch die vorübergehende Aufhebung des Verkaufsverbots von Butter- und Milchprodukten in der Fastenzeit konnte der Bau finanziert werden. Daher der Name. Der dritte Turm der Kathedrale wurde erst im 19. Jahrhundert als Ersatz für einen alten Vierungsturm, der durch einen Blitzschlag zerstört wurde, bis 1877 erbaut. Er erhielt eine filigrane Turmspitze aus Gusseisen und hat eine Höhe von 151 Metern. Die lichte Weite des Innenraums mit seinen unterschiedlichen Lichtstimmungen animierte Claude Monet zu zahlreichen Gemälden. Ein Bummel durch die östliche Altstadt. Wegstrecke 1500 Meter einfach. Wir laufen westwärts auf der Rue des Gros Horloges durch den Uhrturm mit seiner großen astronomischen Uhr aus dem 14. Jahrhundert zum Place du Vieux Marché mit seinen vielen prächtigen Fachwerkhäusern. An der Nordseite des alten Marktes wurde 1979 nach den Plänen des Architekten Louis Aretsch die Kirche Saint-Jean d'Arc an der Stelle erbaut, an der die Jungfrau von Orléans am 30. Mai 1431 während der englischen Besatzung im Hundertjährigen Krieg auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die Kirche soll eine Kombination aus Wikingerschiff und Fisch darstellen und passt als typische Betonbausünde der 70er Jahre so gar nicht hierher. Der weltbekannte Garten von Claude Monet in Giverny. Unser Reisebus wartet auf uns in der Rue Chauchois und bringt uns durch das liebliche Tal der Seine nach Giverny. Jetzt wird es Zeit, das Landhaus von Claude Monet zu besuchen, nachdem wir schon viele Motive seiner Gemälde auf unserer Normandie-Rundreise gesehen haben. Er lebte hier ab 1883 bis zu seinem Tod im Jahr 1926, zuerst in Miete, bis er das Haus 1890 erwarb und das Grundstück nach und nach durch Zukäufe von Land vergrößerte. 1897 ließ er dort ein zweites und 1915 ein drittes Atelier errichten. Viel Geld steckte er in die Anlage des wunderschönen Gartens. Das schimmernde Lichtspiel und die Vielfalt darin, der Teich, die japanische Brücke, die Seerosen und die von Blüten gesäumten Wege inspirierten den Meister des Impressionismus zu großen Kunstwerken. Der Garten von Claude Monet besteht aus zwei Teilen, einem prächtigen Blumengarten namens Clos Normand vor dem Haus und dem japanischen Garten auf der anderen Straßenseite. Monet war ein leidenschaftlicher Sammler von japanischen Holzschnitten, die ihn bei der Anlage dieses Gartenteils inspirierten. In diesem Garten legte er einen großen Teich mit Seerosen an, pflanzte am Rand Trauerweiden und Bambus und ließ die japanische Brücke bauen. Das Haus von Claude Monet wurde nach seinem Tod in ein Museum umgewandelt und zeigt einen Ausschnitt seiner Werke. Bis zu 600.000 Besucher entdecken jährlich das Haus und den Garten in den 7 Monaten, in denen sie geöffnet sind. Schon zu Lebzeiten von Monet kam die feine Pariser Gesellschaft gerne in das 65 Kilometer westlich von Paris gelegene Giverny. Neben Monet haben einige andere Künstler zur gleichen Zeit in Giverny gelebt, darunter die Amerikaner Theodore Robinson und Lilla Cabot Perry. Wir besichtigen auch das Musée d'Art Américain in Giverny und bleiben dort zu einem späten Mittagessen. Anschließend geht es für uns zurück nach Paris Charles de Gaulle und von dort per Flugzeug in die Heimat. Diese Reise fand im April 2005 statt. Ich reiste mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen. Giverny aktuell. Mit der Eröffnung des Musée d'Impressionisme festigt Giverny seine Stellung als internationaler Pilgerort für Kulturinteressierte. Es ersetzt das bis dahin in Giverny ansässige Musée d'Art Américain. Eine neue Dauerausstellung befindet sich im Saal A Tour de Claude Monet. Sie zeigt den Einfluss des Impressionisten auf seine Zeitgenossen und nachfolgende Künstler, von Sisley, Theodore Robinson, Lila Caput-Perry und Maurice Denis bis hin zum japanischen Maler Hiramatsu Reichi. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.